Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Wie Sie wahrscheinlich aus unserer Sendung wissen, organisierte der tschechische Verlag Větrné mlýny Windmühlen gemeinsam mit dem deutschen Verlag Schöffling das Projekt Minut Prahu, jenseits von Prag. Im Rahmen dieses Projekts wurden 12 deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller eingeladen, einen Monat lang in einer tschechischen Regionalstadt außer Prag zu verbringen. Aus ihrem Aufenthalt schreiben sie eine Kurzgeschichte, die nächstes Jahr in der Anthologie Jenseits von Prag veröffentlicht wird. Das Buch erscheint dann auf Tschechisch und Deutsch und wird auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert und auch im tschechischen Rundfunk gelesen. In den letzten Wochen haben wir 3 dieser Autorinnen und Autoren vorgestellt. Heute ist die Schriftstellerin Inka Paraj an der Reihe, die sich derzeit in Reichenberg aufhält. Das Gespräch mit Inka Paraj führte Richard Čulko.
Jak už z našeho vysílání asi víte, české nakladatelství Větrné mlýny společně s německým Schöffling zorganizovalo projekt s názvem Minout Prahu. V jeho rámci bylo osloveno 12 německých spisovatelů a spisovatelek, aby každý z nich strávil měsíc v jednom z českých krajských měst, kromě Prahy. Na základě svého pobytu pak napíšou povídku, která bude příští rok uveřejněna v antologii Minout Prahu. Knížka vyjde česky a německy a bude představena na frankfurtském knižním veletrhu a také se bude číst na vlnách Českého rozhlasu. V minulých týdnech jsme představili 3 z těchto autorů, dnes je na řadě spisovatelka Inka Paraj, která právě pobývá v Liberci. Povídání s Inkou Paraj připravil Richard Čulko.
Die nächste Autorin, die am Projekt Minut Prahu jenseits von Prag beteiligt ist, ist Inka Paraj aus Berlin. Der Verlag Windmühlen aus Brünn lud 12 zeitgenössische deutsche Autoren und Autorinnen nach Tschechien ein, um einen Monat in einer Bezirkshauptstadt zu verbringen und darüber etwas zu schreiben. Inka Paraj verbrachte die 4 Wochen in Reichenberg. Inka Paraj wurde 1967 in Frankfurt am Main geboren. 1987 zog sie nach Berlin, wo sie Germanistik und Sinologie studierte und in einer Buchhandlung sowie an verschiedenen Kulturprojekten mit China-Bezug arbeitete. Seit 1998 ist sie als freie Autorin tätig. Ihre Werke beschäftigen sich mit geschichtsträchtigen Orten und gebrechlichen Biografien. Typisch für sie ist die Suche nach dem Verborgenen, den Schattenseiten und Geheimnissen, denen sich die Menschen nicht stellen wollen. Aber auch die Fähigkeit der Autorin, das Private im Historischen zu sehen und umgekehrt. Nach ihrer Lesung in der Reichenberger Bibliothek konnte ich mit der Autorin sprechen. Frau Paraj, was war für Sie das Interessanteste, was Sie in den 10 Tagen Reichenberg erfahren konnten?
Also ich habe sehr viele Gespräche geführt, die ich sehr gemocht habe. Ich bin anfangs hierher gekommen und habe natürlich viel über die Vergangenheit der Stadt nachgedacht, über Deutsche, Tschechen, das Verhältnis, wie ich dazu stehe. Man kann jetzt nicht einfach so herkommen. Die Stadt hat eine Geschichte und ich habe gemerkt, dass das sich ja differenziert, dass das immer vielfältiger wird, je mehr und mit je mehr Menschen ich spreche. Und das mag ich sehr.
Das wäre gleich die zweite Frage, ob Sie die deutsche Minderheit getroffen haben.
Also ich habe, nein, das habe ich bisher nicht gemacht, aber ich habe auch nicht so wirklich danach gefragt. Ich habe Gespräche geführt mit mehreren Leuten, die mir erzählt haben, wie es war, für sie als Tschechen hier zu leben. Ich habe eine sehr schöne Geschichte gehört von einer Frau, die mir erzählt hat, wie ihr Vater Deutsch gelernt hat, um deutsche Sender zu hören. Und ich habe so ein bisschen von auf Umwegen eigentlich bisher mich dem Thema so genähert und auch versucht, ja, ein paar Aspekte aufzufangen, die nicht so die offensichtlichen sind oder nicht so die, die ich aus Diskussionen aus Deutschland vielleicht so mitgenommen habe, die ich oft auch nicht so einfach fand. Also ja, ich habe das Gefühl gehabt, ich möchte das ein bisschen sortieren und zerlegen und einfach ganz in Ruhe schauen, von welchen vielen Aspekten her das hier für mich am Ende eine Bedeutung bekommen wird.
Aber dass Reichenberg eine sehr starke deutsche Vergangenheit hat, das wissen Sie, haben Sie ja gesagt. Sie haben sich ein bisschen im Vorhinein über die Geschichte informiert, oder?
Ja, natürlich. Und ich bin sofort, und das ging auch gar nicht anders, natürlich in ein ambivalentes Gefühl eingetaucht, weil ich einerseits sehr beeindruckt war von all dem, was hier so geschaffen wurde in der Blütezeit und natürlich gleichzeitig auch sehr erschüttert von dem, was ab 38 hier passiert ist, von den Kahlschlägen in der Stadt, von dem vielen, vielen Leid, von den zwei Gesetzen und zwei verschiedenen Sorten von Menschen, die hier leben mussten und den ganzen großen, schlimmen Dingen, die hier passiert sind und die ich manchmal auch vermisse zu Hause in Deutschland, wenn über die Vertriebenen-Thematik gesprochen wurde, habe ich das oft sehr vermisst. Das merke ich auch jetzt sehr deutlich und deswegen finde ich das auch toll, hier zu sein, dass eben viel, sehr spät, aber auch sehr viel über das Leid der Deutschen innerhalb Deutschlands gesprochen wird, aber nicht so sehr darüber, was wirklich vorher passiert ist und wie es vor der Vertreibung so ausgesehen hat. Immer so nicht in Details, so nach dem Motto, man weiß es ja irgendwie, aber man weiß es nicht wirklich genau und ich müsste noch viel genauer schauen. Also gerade habe ich mit der stellvertretenden Direktorin hier gesprochen, die gerade so ein bisschen nach dem Stammbaum ihrer Familie schaut, nach ihrem jüdischen Urgroßvater und eben feststellt, sie findet gar nicht mehr so viele Dokumente und das hat mich sehr berührt und ich habe ihr gewünscht, ja, dass sie Dinge rekonstruieren kann und immer auch mit dem Blick auf die zarte kleine Synagogenecke hier in dem Gebäude, die hat mich auch sehr berührt.
Sie sind noch 3 Wochen hier etwa oder 2 Wochen, 3 Wochen bis Ende Juni.
Ja, mit Unterbrechungen.
Die Unterbrechungen. Es gibt nämlich einen starken Verband der deutschen Minderheit hier, das sind die Verbliebenen. Die sind nicht die Vertriebenen, gut 95% ist ja vertrieben worden, der Deutschen aus Reichenberg. Aber da gibt es noch einen Haufen, immer noch aktiv. Wir haben 2 Verbände, einen in Reichenberg, einen in Reinowitz bei Gabel und seiner Neiße. Die Frau Laurin ist eine Journalistin und das könnte auch für Sie ein interessanter Kontakt sein. Frau Parre, würden Sie mal, wenn Sie mal wieder in Deutschland sind, mal hier einen Urlaub verbringen?
Also ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich finde die Stadt schön. Ich habe auch gemerkt, dass ich natürlich, es ist ja auch nicht so weit weg von Berlin, also nochmal gemerkt habe, dass ich Tschechien bisher gar nicht so gut kannte, dass ich auch hier nicht viel gereist bin. Und das ist auch das, was ich mitbekomme. Also was es für schöne Sachen man hier machen kann, wandern in den Bergen und alle diese Dinge. Und ich mag die Stadt. Sie hat ganz viele Aspekte und eine lange Geschichte.
Frau Parre, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche noch viel Spaß in Reichenberg und alles Gute für die Zukunft.
Danke.
In diesen Tagen jährt sich die erste tschechoslowakische Spartakiade zum 70. Mal, die letzte zum 40. Mal. Dieses Jubiläum ist auch Thema der Juni-Ausgabe der Rubrik aus dem Rundfunkarchiv, in der wir interessante deutschsprachige Aufnahmen aus dem Radioarchiv präsentieren. Heute zeigen wir eine Kostprobe aus Viktor Saxels Bericht von der dritten Spartakiade 1965.
V těchto dnech uplyne 70 let od první československé Spartakiády a zároveň 40 let od té poslední. Toto výročí je také námětem červnového vydání rubriky Archivní návraty, ve které si hrajeme zajímavé německojazyčné nahrávky z rozhlasového archivu. Dnes to bude ukázka z reportáže Viktora Saxla ze třetí Spartakiády v roce 1965.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, der aufbrausende Applaus scheint mir recht zu geben. Ich habe nämlich jetzt etwas Unvorbereitetes gemacht. Hier hat ein Herr Thorsten Brennström aus dem hohen Norden, aus Nordschweden, hat jetzt mit uns hier gearbeitet. Und ich möchte ihn um seine Eindrücke fragen. Herr Brennström, Sie kommen aus einem Lande, welches in der Körpererziehung und in der in der Gymnastik einen ganz großen Namen hat. Ich schätze das, obwohl ich selbst leider nie in der glücklichen Lage war, ihr Land persönlich kennenzulernen, kenne ich das aus der Literatur und von den Namen vieler gymnastischer Geräte. Ja? Ich kenne zum Beispiel eine Leiter, die ganz wunderbar ist. Das ist die bei uns sogenannte schwedische Leiter. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ja. ist so eine richtig gehende, es ist keine besonders große Erfindung. Es ist eine Leiter, die an der Wand befestigt ist und da klettern die Turner rauf und machen verschiedene Bewegungen, die sich natürlich an dieser festgefügten Leiter sehr leicht bewerkstelligen lassen. Ja? Also, welchen Eindruck haben Sie von den Darbietungen des heutigen Tages hier gewonnen, Herr Brennström?
Ja, was soll man sagen? Also das ist großartig. Man kann ja nicht, hier eine gleiche Vorstellung wie hier in der ganzen Welt, glaube ich. Das ist fantastisch. Jetzt haben wir gerade gesehen, 3400 oder 700 Mädchen in eine gymnastische Übung, die kamen hier herein, ganz, also schnell, graziös und nach leiser Musik.
So said it. Abschließend berichten unsere Kollegen vom Partnersender MDR. Unsere Kollegin Manja Kraus stellt die Radroute von Chemnitz nach Karlsbad vor.
A na závěr je tu reportáž od kolegů z naší partnerské stanice MDR. Kolegyně Manja Kraus představí cyklotrasu vedoucí z Chemnitz do Karlových Varů.
Mit dem Rad von Chemnitz aus über den Erzgebirgskamm, durch die malerischen Wälder und Wiesenlandschaften vorbei an beschaulichen Dörfern und Städten beiderseits der Grenze, über bereits bestehende, aber auch neu gebaute Radwege. Daniela macht kurz am Radkreuz in Blauenthal Pause.
Einmal zur Talsperre Eibenstock und die umrunde ich und dann fahre ich wieder zurück nach Bad Schlema. Also ich finde es toll, dass mal hier keine Steigungen sind.
Daniela nutzt eine der 8 Nebenrouten der Karsroute. Auch Dietmar Örmisch, 83 Lenze jung, macht hier gerade Pause und hat schon mehrfach eine Tour nach Karsbad gemacht. Er kennt sich also aus.
Da geht's hier hoch, Blauenthal, Wildenthal, Eiserne Tor und Riemreihen nach Jelenie und dann nach Neuhammer und dann bis Karlsbad. Also oberhalb vom Eisernen Tor sieht es fast aus wie in Südtirol auf die Hochalpen. Schöne Blumenwiesen.
Schwärmt der Radfreund. Noch 42 Kilometer hat er bis Karlsbad vor sich. Insgesamt ist die Strecke zwischen der Kulturhauptstadt Chemnitz und Karlsbad 110 Kilometer lang.
Also die Karlsroute führt von Chemnitz über Aue und Eibenstock auf die tschechische Seite, über Neideck nach Karlovy Vary. Sie ist sehr gut ausgebaut, aber es gibt auch Abschnitte, die mit sandgebundener Decke organisiert sind, aber sie sind gut mit dem Fahrrad zu fahren.
Mit jedem Fahrrad, erklärt Eibenstocks Bürgermeister Uwe Stab. Ihn zieht es gern auf die böhmische Seite des Radwanderweges.
Die kleinen Orte, die also von der Grenze bis nach Karlsbad führen, die ja auch eine sehr wechselhafte Geschichte haben. Dann gibt es ja die verschiedenen Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel auch Loket oder auch die Städte Neideck und Novarole.
Auch von Chemnitz aus bietet die Karlsroute wunderschöne Naturerlebnisse und tolle Ausflugsziele. Am Wasserschloss Klaffenbach zum Beispiel kommt man vorbei. Oder auch am Bergbaumuseum Ösnitz. Gudrun Langolf ist Projektmanagerin des Radwanderweges und sie hat noch einen Tipp für kleine extra Radrunden entlang der Strecke.
Auf deutscher Seite zum Beispiel gibt es die Talsperrenrunde Eibenstock, die Talsperrenrunde Sosa, es gibt eine Runde rund um den Auersberg. Die sind alle zwischen 18 und 30 Kilometer lang, wo man auch mit den Familien und mit den Kindern sehr schöne Rundfahrten auch machen kann.
Die Karlsroute ist für jedes Rad gut ausgebaut. Für E-Bikes gibt es auch entlang der Strecke die ersten Lademöglichkeiten. Am Raddrehkreuz im Plauental zum Beispiel in Aue oder auch auf dem Auersberg.
Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.